SRF 3.
Eröffnungsfeier in Rio. Der Countdown läuft. In 8 Stunden beginnen die Sommerspiele. Wir nehmen den Puls. Rahmenabkommen mit der EU. Bundesrat Didier Burkhalter und Christoph Blocher sind sich, niemand überrascht es, weiterhin uneinig. Mafiosi in der Schweiz. Ein mutmaßliches Ndrangheta-Mitglied soll nach Italien ausgeliefert werden. Und der Sommer kommt langsam zurück mit Sonne und Wolken bei 23 Grad im Norden und bis 28 Grad im Süden. Info 3 mit Karin Britsch. Olympische Sommerspiele, heute geht's los. Jetzt laufen die letzten Vorbereitungen. Um 1 Uhr unserer Zeit werden die Athletinnen und Athleten dann einlaufen ins Fußballstadion in Rio de Janeiro. Die Vorfreude wurde etwas überschattet von den organisatorischen Problemen Brasiliens, aber auch vom Dopingskandal rund um die russische Mannschaft. Und bis heute ist unklar, wie viele Sportler der russischen Delegation tatsächlich teilnehmen werden. Ich habe Sportredaktor Uli Reist in Rio gefragt, ob man denn nun mehr wisse.
Insgesamt sind es 270 von ursprünglich 390 Qualifizierten, also rund ein Drittel fehlt. Gesperrt sind vollständig die Leichtathletinnen und Leichtathleten, die Boxer und die Gewichtheber. Teilweise gesperrt sind Russen in den Disziplinen Schwimmen, Kanu und Kajak, im modernen Fünfkampf und in Rad. Mit 270 Athletinnen und Athleten ist die Delegation aber doch noch recht groß.
Die Spiele heute eröffnet werden ja von IOC-Präsident Thomas Bach. Es wird sein großer Moment sein, aber wird er sich auch feiern lassen können?
Das möchte er zwar, das wird aber kaum gelingen, vielleicht im Stadion schon. Aber Thomas Bach hat gerade mit dem Thema Doping und Russland viel an Ansehen verloren. Seinen Zickzack-Kurs hat praktisch niemand verstanden. Den Entscheid, wegen der Sperre zuerst den Verbänden zu überlassen, dann doch noch zu verkünden, letztlich entscheidet das IOC. Und seine Kritik an der Welt-Anti-Doping-Agentur WADA, sie habe ihren Bericht zu knapp vor den Spielen vorgelegt, bewirkt auch bei vielen Athletinnen und Athleten Stirnrunzeln. Dem IOC wäre es offenbar lieber gewesen, der Bericht wäre erst nach den Spielen veröffentlicht worden, sodass Rio ganz ungestört über die Bühne hätte gehen können und man die Medaillen halt im Nachhinein umverteilt hätte. Das Aufsehen wäre eventuell kleiner gewesen. Also der Ruf von Thomas Bach ist in weiten Teilen der Öffentlichkeit und bei vielen Athletinnen und Athleten ziemlich ramponiert.
Angetreten war Thomas Bach ja eigentlich als großer Reformer. Da ist der Lack in dem Fall jetzt weg.
Der ist ziemlich weg, denn der große Reformer ist er eindeutig nicht. Sein Credo war Null Toleranz gegen Dopingsünder. Und unter diesem Credo leidet nun einzig die Russin Stepanova, die den Dopingskandal in Russland aufgedeckt hat und nun nicht starten darf, weil sie früher gedopt war. Oder in seiner Agenda 2020, in der Thomas Bach gefordert hat, bei seinem Amtsantritt, Olympische Winterspiele müssten wieder kleiner und übersichtlicher werden, damit sie auch an Wintersportorten stattfinden könnten. Daraufhin wurden die Winterspiele 2022 an Peking vergeben, das kaum Schnee hat und kaum einen Berg mit genügend Gefälle für eine Abfahrt. Also man sieht, die beiden großen Versprechen von Thomas Bach sind das eine, das Handeln nun das andere. Und Bach versucht zwar zu punkten und streicht heraus, dass er nun ein Flüchtlingsteam unter der olympischen Flagge starten lassen will in Rio. Einzig, das hat es immer schon gegeben, dass Staatenlose unter olympischer Flagge angetreten sind. Und man kann schon sagen, der Gegenwind für Thomas Bach wird heftiger. Und trotzdem, die Eröffnungsfeier heute Abend in Rio wird pompös wie immer sein.
Die Eröffnungsfeier wird pompös sein, aber ist es auch die Stimmung? Sind die Menschen bereit für Rio?
Also man hat nicht unbedingt das Gefühl, dass jetzt ganz Rio auf diese Spiele hinfiebert, weil die Armut, die wirtschaftliche Krise in Brasilien, die Armut in Rio de Janeiro ist in weiten Teilen sehr groß und ganz viele Leute haben wirklich größere Probleme als Olympische Spiele.
Sagt Sportredaktor Uli Reist. SRF 2 überträgt die Eröffnungszeremonie heute Nacht. Kommunikation ist die halbe Miete. Das ging in der Urnergemeinde Seelisberg wohl daneben. Eine Infoveranstaltung zu einer Asylunterkunft wurde abgebrochen. Wir haben die Reaktionen der zuständigen Regierungsrätin gleich nach den Nachrichten. Patrick Seiler, hier geht's um die Mafia in der Schweiz.
Ein in der Schweiz inhaftiertes mutmaßliches Mitglied der kalabrischen Mafia-Organisation Ndrangheta soll nach Italien ausgeliefert werden. Das Bundesamt für Justiz habe der Auslieferung zugestimmt, alle Voraussetzungen dafür seien erfüllt, teilen die Bundesbehörden mit. Der Mann soll in der sogenannten Frauenfelder Zelle der Ndrangheta besondere Aufgaben wahrgenommen haben. Er war zusammen mit 12 weiteren mutmaßlichen Mitgliedern der Zelle im März verhaftet worden. Über deren Auslieferung soll in den nächsten Wochen entschieden werden. Der Mann kann den Auslieferungsentscheid beim Bundesstrafgericht anfechten. Die italienische Polizei hat nördlich von Neapel einen 41-jährigen Tunesier festgenommen. Er soll Kopf eines Schleppernetzwerkes sein und überdies Kontakt zu Dschihadisten haben. Auf Facebook habe der Mann geschrieben, er werde zur Terrororganisation Islamischer Staat gehören, solange er lebe. Mit dem Tunesier wurden nach Polizeiangaben 7 weitere Verdächtige festgenommen. Die Terrormiliz IS soll im Irak bis zu 3000 Flüchtlinge in ihre Gewalt gebracht haben. Das berichtet das UNO-Flüchtlingshilfswerk UNHCR unter Berufung auf Quellen in Irak. Mindestens 12 Gefangene seien getötet worden. Bei den Flüchtlingen handle es sich um Menschen, die aus ihren Wohngebieten in der Region Kirkuk vertrieben worden waren, sagte ein Sprecher des UNHCR. Im brasilianischen Amazonasgebiet kann das größte bisher geplante Wasserkraftwerk nicht gebaut werden. Die Umweltbehörde hat die Umweltlizenz für das 10 Milliarden Dollar teure Projekt am Tapajós-Fluss verweigert. Dagegen gekämpft haben Indianer und die Umweltorganisation Greenpeace. Gemäß der Behörde haben die Initianten die Auswirkungen auf den Regenwald, das Grundwasser und den Lebensraum des Volkes der Munduruku nicht abgeklärt. Der Stausee hätte eine Fläche von 370 Quadratkilometer unter Wasser gesetzt, mehr als der Kanton Schaffhausen. Die Schweiz schickt den Film «Ma vie de Gourgette» ins Rennen um den Oscar für den besten fremdsprachigen Film. Das hat das Bundesamt für Kultur mitgeteilt. Der Puppenfilm von Claude Barras erzählt die Geschichte eines Knaben, der schon früh ohne Vater und ohne Mutter in einem Heim aufwachsen musste. Die Academy in Hollywood entscheidet im Januar, ob «Ma vie de Gourgette» in die Shortlist aufgenommen wird. Und die Börsendaten von SIX Financial Information, der Swiss Market Index, liegt bei 8.196 Punkten plus 1,4%. Der Dow Jones Index in New York steigt um 0,8%. Der Euro wird zu 1.0861 Franken gehandelt und der Dollar zu 98,10 Rappen.
Info 3 Abend.
Eigentlich wollte die Urnenregierung im 700 Seelendorf Seelisberg über eine Asylunterkunft für bis zu 60 Flüchtlinge informieren. Daraus wurde nichts. Am Infoanlass gestern Abend kam es zum Eklat. Die Veranstaltung, 400 Personen waren gekommen, musste abgebrochen werden. Und nun? Die Urnenregierung will trotz Unmut in der Bevölkerung und trotz der Beschimpfungen ihren Plan nicht aufgeben. Marlis Zehnder.
Seelisberg, das Dorf hoch über dem Vierwaldstättersee, müsse mithelfen, das Asylproblem zu lösen. An dieser Forderung hält die Urner Regierungsrätin Barbara Bär fest. Auch am Tag nach der unrühmlichen Versammlung. Noch ist einiges nicht verdaut. Die Sozialvorsteherin zeigt sich enttäuscht, wie der Anlass gelaufen ist. Sie habe mehrmals versucht, ihr Konzept für die geplante Asylunterkunft in einem ehemaligen Hotel zu erklären. Ohne Erfolg. Sie sei von Gegnern mit teils persönlichen Angriffen immer wieder unterbrochen worden.
Die Stimmung war so aufgeheizt, ein grosser Teil der Anwesenden war gar nicht bereit, Informationen anzuhören.
Kritik übt Bär auch am Verhalten der Gemeindebehörden. Der Gemeindepräsident engagiert sich öffentlich in der Interessengemeinschaft, die sich gegen das Asylzentrum wehrt. Anstatt Wogen zu glätten, sei die Stimmung dadurch angeheizt worden. Dass er gestern am turbulenten Informationsabend nicht eingeschritten ist, rechtfertigt Gemeindepräsident Karl Huser so.
Ich bin wohl Gemeindepräsident, aber ich bin auch Bürger dieser Gemeinde. Und wenn die Emotionen so hochgehen, ist das sehr schwierig, in so einem Moment einzugreifen, dass man nicht auch unter die Räder kommt.
Die Gegner im Dorf prangen auch die Informationspolitik des Kantons an. Vom Asylzentrum für 60 Flüchtlinge habe Seelisberg mit seinen 700 Einwohnerinnen und Einwohnern in den Sommerferien erfahren. Man sei vor vollendete Tatsachen gestellt worden. Regierungsrätin Bär weist den Vorwurf zurück.
Wir sind seit Mitte Juni in Kontakt gestanden mit dem Gemeindepräsidenten und mit dem gesamten Gemeinderat. Wir haben laufend informiert, wie der Stand der Dinge ist. Die Gemeinde war von Anfang weg eingebunden.
Am Standort für das Asylzentrum will Barbara Bär festhalten. Wie viele Plätze hingegen in der Unterkunft eingerichtet werden, darüber lasse sich verhandeln. Kompromissbereit zeigt sich heute auch der Gemeindepräsident von Seelisberg. Er will an einem runden Tisch mit dem Kanton teilnehmen. Für konstruktive Gespräche muss nun allerdings zuerst der Grundstein gelegt werden.
Info 3 Abend.
Wie sollen die Schweiz und die EU zusammenarbeiten? Ein institutionelles Rahmenabkommen soll genau diese Frage regeln. Was in diesem Abkommen drinsteht, ist allerdings noch unklar. Sicher nichts Gutes sind sich Christoph Blocher und sein Komitee gegen den schleichenden EU-Beitritt sicher. Und sie haben heute den Kampf gegen das Abkommen eröffnet. Philipp Burkhardt.
Eine ganz grundlegende Entscheidung stehe an, vergleichbar mit der Abstimmung über den EWR-Beitritt, mahnt Christoph Blocher. Mit einem Komitee, das zurzeit über 6200 Einzelmitglieder zähle, tritt der SVP-Chefstratege gegen den Irrweg des Bundesrates an, wie er ihn bezeichnet. Das geplante Rahmenabkommen führe zum EU-Beitritt der Schweiz.
Nicht gerade im Moment. Aber je mehr Recht, je mehr Gesetze wir übernehmen müssen, ohne das Volk dazu etwas zu sagen hat, je mehr bilaterale Verträge das es dann gibt, desto schneller sind wir dort drin.
Letztlich ist Bloch überzeugt, bedeutet ein solches Abkommen das Ende des bilateralen Wegs. Stimmt nicht, kontert Außenminister Didier Burkhalter. Der bilaterale Weg sei am Ende, wenn das Rahmenabkommen nicht zustande komme.
Mit dem institutionellen Abkommen haben wir mehr Möglichkeit, langfristig den Zugang zum Binnenmarkt zu haben.
Denn die EU stellt sich auf den Standpunkt, ohne Rahmenabkommen gibt es keine neuen bilateralen Verträge mit der Schweiz mehr. Für den Außenminister ist deshalb klar:
Es ist eigentlich eine Frage der Rechtssicherheit. Mit einem solchen Abkommen bekommt man die Rechtssicherheit langfristig.
Für das Komitee gegen den schleichenden EU-Beitritt hingegen würde die Schweiz mit dem Rahmenabkommen ihre Unabhängigkeit total aufgeben. Zum einen müsste sich die Schweiz verpflichten, neues, relevantes EU-Recht zu übernehmen. Zum anderen würde neu im Fall eines Konflikts zwischen der Schweiz und der EU der Europäische Gerichtshof sagen, was gilt. Allerdings, betont Bundesrat Burkhalter, entscheide am Schluss immer noch die Schweiz selbst, ob sie der Auslegung des Gerichtshofs folgen wolle. Das sei alles Augenwischerei, hält Christoph Blocher entgegen.
Es ist genau wie beim europäischen Wirtschaftsraum. Da hat man auch gesagt, ist ja nicht so schlimm, man kann immer noch Nein sagen. Und die Folgen, das müsste man halt dann schauen. Man könne auch noch austreten, das hat man den Engländern auch gesagt. Könnte dann austreten, man sieht jetzt, wie schwierig das ist. Die Vernebelungsaktion und die Beschönigungsaktionen werden natürlich noch zunehmen. Und darum treten wir an.
Blochers Komitee will deshalb in den kommenden Wochen vermehrt in Erscheinung treten, in den Medien und an Veranstaltungen. Die Aktion für eine unabhängige und neutrale Schweiz AUNS plant eine Inserate-Kampagne. Außenminister Burkhalter zeigt sich etwas irritiert, ob des Aktivismus der Gegnerseite, denn die Verhandlungen mit der EU seien ja noch gar nicht abgeschlossen.
Das ist nicht sehr schweizerisch, dass man eine Kampagne lanciert, bevor man das Ergebnis einer Verhandlung kommt.
Bis ein Rahmenabkommen dem Volk vorgelegt werde, werde es noch Jahre dauern, beteuert Burkhalter. Für SVP-Stratege Blocher hingegen steht fest, das Rahmenabkommen sei praktisch fertig verhandelt. Der Bundesrat halte es bloß aus taktischen Gründen noch zurück. Die Abkommensgegner wollen das Terrain für eine absehbare Volksabstimmung deshalb schon jetzt ebnen.
Nachrichten und Hintergründe, das ist Info 3. Redaktion heute Fabian Schlurp und Karin Britsch.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.